Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei Börse Online. Mein Name ist Marian Kobotsch und ich freue mich sehr, heute mit Reinhard Panse sprechen zu können. Hallo Herr Panse, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Es gibt ja einiges, worüber wir sprechen wollen und müssen an der Börse. Ganz kurz zu Ihnen. Sie sind einer der Gründer von Finvia, einer Vermögensverwaltung. Und Sie sind dort auch Chief Investment Officer, verantworten die Kapitalmarktanalysen, die Investmententscheidungen. Und Sie waren beim HQ Trust, also dem Multi-Family Office der Familie Quandt, was man ja auch etwas kennt. Da wollen wir jetzt heute auf Ihre Expertise setzen, Herr Panse. Lassen Sie uns direkt reinstarten. Die Börsen wurden durchgeschüttelt, weil
die KI-Blase reif zum Platzen war und die Story dahinter sehr ähnlich ist wie das Platzen der Internetblase vom Jahr 2000. Und die Anleger sehr lange, nämlich über 2 Jahre lang, nicht hingeschaut haben, dass die Realwirtschaft sich in den großen Regionen Eurozone, China und USA bereits deutlich abschwächt. Und das musste irgendwann zu Problemen führen.
Mhm. Kommen wir gleich gerne noch darauf zu sprechen. Ja. Für die nächsten Wochen erwarte ich
keinen erneuten Anstieg auf die bisherigen Höchstkurse.
Und Aktien sind jetzt
noch nicht billig.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ja, Herr Panse, dann lassen Sie uns direkt darauf zu sprechen kommen. Sie sagen, Aktien sind noch nicht billig. Neue Höchstkurse wird es erstmal nicht geben. Und ja, dieses Platzen der KI-Blase erinnert Sie an das Platzen der Internetblase 2000. Wird es denn wirklich so schlimm? Weil damals, ich war da noch nicht an der Börse, aber man sieht ja an den Charts und an den Erzählungen, damals war es wirklich schlimm.
Naja, also wenn wir uns zunächst mal die Zahlen anschauen, dann ist da schon einiges sehr ähnlich wie im Jahr 2000. Es gibt auch wesentliche Unterschiede. Aber es überwiegen die Ähnlichkeiten. Kommen wir zu den Ähnlichkeiten. Wir hatten es damals so, dass es eine bestimmte Geschichte gab. Die Geschichte lautete, oh, da kommt jetzt das Internet. Das wird bei den Internetfirmen für enorme Gewinnsteigerungen sorgen. Und es wird auch die wirtschaftliche Entwicklung mächtig beflügeln, die ganze Wirtschaft verändern und so weiter und so fort. So, das war auch überwiegend richtig. Das Internet hat sich seit dem Jahr 2000 kräftig entwickelt und auch viele der in diesem Bereich tätigen Firmen haben sich sehr gut entwickelt. Ein Beispiel war damals Cisco. Das war das realwirtschaftliche Herz des Internets. Die haben die Router hergestellt, vergleichbar mit, vielleicht mit Nvidia heute. Nur leider war die Bewertung von Cisco zu hoch. Cisco war damals eine tolle Firma, ist heute immer noch, hat die Gewinne seitdem verzehnfacht, aber die Kurse sind tiefer als vor 25 Jahren. Also es war einfach kein gutes Investment. Das ist die erste Parallele, aber die wichtigere ist folgende. Wir haben ja jetzt das KI-Thema. Das gilt wieder genauso als eben etwas ganz Neues, ganz toll und wird die Wirtschaft beflügeln und vor allem die Firmen, die dort tätig sind, die muss man unbedingt im Depot haben. Das war damals bei den Internetfirmen falsch und das ist auch heute bei den KI-Firmen falsch und zwar aus mehreren Gründen. Und das erste ist, dass man damals für heute vergessen hat, dass Internet wie KI eben nicht nur von den super Aktien in Amerika genutzt wird, sondern eben von allen Firmen bis hin zur Zahnarztpraxis. Das wird jeder nutzen. Das wird jedem, der damit geschickt umgehen kann, auch Vorteile bringen. Das war beim Internet genauso, nur die Anleger haben damals für heute eben nur bei den Firmen, die direkten Bezug dazu hatten, zugegriffen, haben alles andere links liegen gelassen. Die Parallele ist also heute ganz offensichtlich. Der zweite Punkt, der parallel war, ist, dass die Bewertung dann eben auch das, also dieser Modethemen, die war so hoch, dass damals alle Aktienmärkte krass überbewertet waren. Das haben wir auch, damals auch den Kunden gesagt. Und haben die Aktienkurse, die Aktienquoten teilweise auf extrem tiefe Niveaus runtergedrückt. Und das war auch ein Grund, warum wir dann in den Folgejahren sehr stark gewachsen sind. Damals noch unter dem Namen Sauber und Trust. So, diesmal ist es so, dass wir erneut eine krasse Überbewertung in diesem Sektor haben. Die erstreckt sich allerdings hauptsächlich auf die USA, einfach weil die USA eben die einzigen sind, die solche Firmen nennenswert an ihrer Aktienbörse haben. Aber eine weitere Parallele, die momentan stark übersehen wird, das heißt dann immer entspannt, naja, die Internetfirmen haben ja damals alle Verlust gemacht. Kein Wunder, dass die da zusammengekracht sind. Und das sei ja heute nicht so, weil KI sei ja ein Thema von Microsoft und Amazon und so, alles hochprofitable, sehr erfolgreiche, ganz starke Firmen. Das stimmt. Nur, wenn die KI-Aktivitäten dieser Firmen ausgegliederte, eigenständige Firmen wären, dann wären die auch. hoch, höchstgradig defizitär. Dort sind viele, viele Milliarden schon investiert worden. Und es gibt eine wachsende Zahl von Analysten, die sich fragt, ob denn diese etliche 100 Milliarden, vielleicht schon 1.000 Milliarden Dollar, die dort bereits investiert worden sind, ich meine nicht für die Investitionen in die Aktien, sondern die realwirtschaftlich von Firmen investiert wurden, um eben ihre KI-Aktivitäten voranzutreiben, ob die sich jemals verzinsen werden. Und da muss man angesichts der beschränkten Leistungsfähigkeit von KI immer noch ein paar große Fragezeichen dran machen. Also als Investor würde ich darauf nicht mein ganzes Geld setzen, dass KI tatsächlich überall totale Verbesserung der Produktivität, riesige Gewinnsteigerungen und so weiter bringt. Das wird höchstwahrscheinlich schiefgehen. Da kann man dann noch viel im Detail dazu verraten, aber es ist als Investmentthema mit Sicherheit übertrieben. Ein ganz wesentlicher Unterschied zu damals ist der, dass damals wirklich alle Aktienmärkte, vielleicht mit Ausnahme der Schweiz und vor allem Japans, die ja ihren Crash schon hinter sich hatten, krass überbewertet waren. Renten waren weitaus attraktiver als Aktien. Das haben wir damals auch den Kunden gesagt und deswegen haben die mehr Renten gehabt. Deutlich mehr Renten als Aktien, was heute völlig umgekehrt ist. Aber das war damals eben in allen Aktienmärkten der Fall. Heute ist es nur in den USA der Fall. Und das ist schon mal der eine positive Aspekt. Andere Märkte durften von diesem Thema deutlich weniger betroffen sein, wenn es denn mal schiefgehen sollte. Der allerdings negative Vergleich in einer anderen Hinsicht fällt also sehr zu Ungunsten der heutigen Situation aus. Und zwar zum einen ist es so, dass damals die Wirtschaftsentwicklung völlig okay war. Es war sogar sehr gut. In Amerika wuchs die Wirtschaft kräftig. Der Staat hatte sich in den Jahren zuvor wegen des Booms und der hohen Steuereinnahmen deutlich entschuldet. Auch in Europa lief die Wirtschaft okay. China war am Boomen ohne Ende, war noch ganz klein. Und auch die Geopolitik war extrem positiv. Im Jahr 2000 war es schon 10 Jahre her, dass der Ostblock zusammengebrochen war. Die Chinesen waren bereits auf dem Pfad zum Kapitalismus weit fortgeschritten und alle Welt hoffte, dass die Chinesen bald dann auch demokratisch werden. Also die geopolitischen Themen, die wir heute haben, waren damals auch nicht im Ansatz zu erkennen. Im Gegenteil, es wurde im Gegenteil erwartet, dass es alles noch viel positiver wird mit einer einheitlichen Weltwirtschaft. So ist es ja offenbar nicht gekommen. So, heute ist also die Geopolitik schon mal definitiv deutlich negativer, als das vor 25 Jahren der Fall war. Der zweite Bereich, der deutlich negativer ist, die Realwirtschaft, wie gesagt, war überall okay und die ist diesmal überhaupt nicht okay, weil die Leading Indicators für die Wirtschaft in der Eurozone, in Amerika, in China, in UK und so weiter, die gehen seit 2,5 Jahren kräftig runter. Da kann ich Ihnen viele Details erzählen über die Neubauentwicklung, über die Auftragseingänge, über die Arbeitsmarktdaten. Da können wir vielleicht nachher noch ein paar Details zu verlieren. Das sieht alles sehr, sehr schlecht aus. Die US-Volkswirtschaft wird vor allen Dingen dadurch am Leben gehalten und hat deswegen noch relativ hohe Wachstumsraten, weil die US-Regierung sich gewaltig verschuldet hat in den letzten Jahren mit durchschnittlich etwa 9% Defizit pro Jahr, während die Europäer in der Zeit mit 3,5% ausgekommen sind. Und das ist der andere große Unterschied. Eben im Jahr 2000, um hier mal 3 Zahlen zu liefern, war die Staatsverschuldung in den USA bei 56%. Heute sind es 123%. Das ist nicht weit weg von Italien. In China war die Staatsverschuldung damals bei 23%, ist heute bei 79% mit einer gewaltigen Wachstumsgeschwindigkeit. Die lahmarschige Eurozone hat auch bei der Staatsschuldenentwicklung sich eher zurückgehalten und hat die nur von 71 auf 88% des Volkseinkommens erhöht. Also wenn wir in Europa genauso viel Geld rausgehauen hätten, wie es die Amerikaner getan haben, dann würde unsere Wirtschaft auch ein bisschen stärker wachsen. Wird aber alles überhaupt nicht gesehen. Nur nach vorne ist es so, dass wenn die Realwirtschaft jetzt tatsächlich schlechter wird und der Regierungswechsel in Amerika könnte ein Anlass sein für eine neue Regierung, das Thema der explodierenden Staatsdefizite und vor allem der explodierenden Staatsverschuldung mal anzupacken, dann fehlt der Wirtschaft sofort der Hauptsponsor, das Doping. Und wie wir wissen, in den letzten Jahrzehnten ist die Staatsverschuldung in den USA immer stärker explodiert, wenn eine Rezession kam. Das war etwa im Jahr 2020 mit Corona, da ist die Staatsschuldenquote um 16 Prozentpunkte hochgeschossen, weil die Regierung einfach eben mit einem nicht sehr gut ausgebauten Sozialstaat dann eben massenhaft Geld an die Leute verteilen musste. Es waren 25%. Die 16%, das war 2008.
Eine Nachfrage, Herr Panse. Da kommen wir ja gleich auch noch mal zu der Politik dann auch. Einmal möchte ich noch mal ganz kurz zurückkehren. Wenn Sie jetzt sagen, vor allem die USA und die KI-Blase würde es wohl erstmal mehr treffen. Das war ja auch etwas, was man bei diesem Abverkauf gesehen hat. Klar, es waren die japanischen Aktien, vielleicht gleich auch noch ein, zwei Sätze von Ihnen zu diesem Carry Trade, um den es da wohl ging. Und dann hat es natürlich vor allem die US-Märkte zerrissen. Also ein DAX ist in diesem Zuge so 2 bis maximal 2,5% an diesem Tag gefallen, hat das ja schon wieder aufgeholt. Also da konnte man sehen, das passt vielleicht so ein bisschen zu dem, was Sie auch sagten. Es trifft dann erstmal vor allem die USA, auch wenn die wirtschaftlich erstmal stärker waren. Bedeutet das, man sollte jetzt erstmal Abstand von US-Aktien nehmen?
Naja, da sollte man sowieso untergewichtet sein, weil einfach die Bewertung von US-Aktien ist derart hoch, dass der Ertragserwartungen von diversen langfristigen Prognosemodellen, die wir da nachverfolgen und die sehr hohe statistische Trefferquoten haben, die ist im negativen Bereich, und zwar für die nächsten 10 Jahre. Das war sie auch für alle Aktienmärkte im Jahr 2000. Die Ertragserwartungen bei Renten waren im Jahr 2000 überall sehr positiv und genauso ist es 10 Jahre später auch gekommen. Man hat eben mit Aktien überall dann kräftig verloren, mit Renten ordentlich verdient. Heute sieht das nur in Amerika so aus. Im Rest der Welt sieht es nicht so aus. Also von Europa bis in Japan, überall sind die Aktien attraktiver als die Staatsanleihen und das sollte diese Aktienmärkte vor allzu nachhaltigen Kursverlusten schützen. Wobei man hier natürlich noch einen Punkt einschränken muss. In den USA ist jetzt bisher so viel nicht passiert, weil was Sie ansprechen, das ist im Bereich der Technologieaktien passiert, zweistellige Kursverluste, aber der S&P hat deutlich weniger verloren. Sogar ein bisschen weniger als der DAX, also von daher, und der Dow Jones hat noch weniger verloren, also von daher haben bisher US-Aktien nicht schlechter performt als die europäischen Märkte, wenn man den Technosektor, selbst der ja, S&P mit 30% drin ist, also selbst dann ist das Thema noch längst nicht ausgestanden. Also da kann noch mehr kommen. Es gibt andere Modelle, die sehr schön sind. Amerika hat ja tolle Statistiken, zum Beispiel über die Aktienquote der amerikanischen Privatanleger seit 1947. Und die war noch nie so hoch wie im zweiten Quartal oder auch im ersten Quartal. Und schon bei den letzten Höchstständen war dann der Ertrag von Aktien eben im negativen Bereich. Und das ist das Gleiche, was andere Modelle eben auch aussagen. Und von daher, die Situation ist hier schon sehr interessant. Der US-Aktienmarkt hat auch erneut, wie im Jahr 2000, einen Kursrückgang der Bonds völlig ignoriert mit starken Kursgewinnen. Also auch relativ zu Bonds sind Aktien in jeder Hinsicht momentan stark überbewertet. Das geht nach wie vor. Also von daher, das Thema ist noch nicht durch. Und bisher hat der US-Aktienmarkt vergleichsweise wenig verloren. Dazu kommen aber eben die realwirtschaftlichen Themen. Die sind in Amerika genauso schlecht wie in China oder in der Eurozone. Und das spiegeln die Aktienkurse mit Sicherheit noch nicht wider. Das ist in Deutschland ein bisschen anders. Da weiß wirklich jedes Kind, dass wir in einer schlechten wirtschaftlichen Lage stecken. Und entsprechend sind die deutschen Aktien ja auch wesentlich billiger als die amerikanischen.
Was erwarten Sie dann? Sie haben es ja vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, also neue Höchststände auf jeden Fall erstmal nicht. Das hört sich jetzt ja, was Sie sagen, sogar sehr bedrohlich an. Also damals ging es ja auch, ich glaube, selbst im DAX um 70% nach unten bis so ins Jahr 2003, wenn mich nicht alles täuscht. Erwarten Sie dann jetzt auch, also dass es immer weiter insgesamt mit den Börsen nach unten gehen wird? Oder wie stellen Sie sich da jetzt auf?
Na, also das glauben wir eher nicht, aber man muss den gesamten Datenkranz beachten und entscheidend für die Frage, wie tief es da runtergeht, wird sein, wie schnell die Zentralbanken jetzt reagieren. Weil das Unangenehme war ja, dass die Zentralbanken auch beim Anstieg der Inflation ab 2021 erstaunlich lange gepennt haben. Die EZB hat sogar bis 5 Monate nach dem Beginn des Ukraine-Krieges, wo nun klar war, da kommt jetzt Energieknappheit, steigende Preise und so weiter, gewartet, bis er den Zins zum ersten Mal ganz leicht angehoben hat. Also hier darf man nur hoffen, dass die realwirtschaftlichen Themen von der Zentralbank jetzt nicht wieder, wie es leider die Geschichte zeigt, erst dann angepackt werden, wenn tatsächlich die Wirtschaft in der Rezession steckt. Ganz konkret, die Zentralbanken haben vor Rezessionen in den letzten Jahrzehnten den Zins manchmal ein bisschen gesenkt, manchmal auch gar nicht, aber das war nicht weiter relevant. Erst direkt als die Rezession begann, da wurde dann der Zins drastisch runtergeprügelt. Das war das normale Vorgehen. So, das korrespondiert sehr stark mit den Arbeitslosenraten. Die Arbeitslosenraten steigen erfahrungsgemäß vor einer Rezession leicht an, aber sobald der Durchschnitt der letzten drei Arbeitslosenraten, also die letzten 3 Monate, um 50 Basispunkte über dem tiefsten Wert der letzten 12 Monate liegt, die sogenannte SAM-Regel, dann ist die Rezession da. Und dieses Modell hat genau im Juli mit der Arbeitslosenrate von 4,3% angeschlagen. Und wann immer das, wie gesagt, seit 70 Jahren so gekommen ist, dann war die Rezession da. Und es sieht tatsächlich von den Daten her fast so aus, als ob die US-Zentralbank wartet, bis diese Regel eintritt. weil sie dann einen sehr zuverlässigen Indikator hat für eine Rezession. Dass die Rezession eingetreten ist, sieht man an den Statistiken erst Monate später. Zwischen 6 und 12 Monate kann das dauern, bis dann auch die Forschungsinstitute in Amerika sagen, okay, wir sind jetzt seit ein paar Monaten in der Rezession. Also kann sein, dass der Juli oder der August eben die Monate waren, wo das beginnt. Und dann darf man auch davon ausgehen, dass die Zentralbank die Zinsen sehr schnell senken und wird das wirklich sehr, sehr schnell tun. Dann werden die Kursverluste bei Aktien auch eher begrenzt bleiben. Weil wir haben ja noch ein zweites Problem. Das besteht darin, dass in einer solchen Rezession werden die Staatsschulden in Amerika und im Rest der Welt erneut deutlich anziehen. Und anders als im Jahr 2000, die Zahlen habe ich genannt, waren die Staatsschulden damals ja tief und sind sie heute extrem hoch. Und da bitte nicht mit dem Argument kommen, ja, in Deutschland gibt es noch eine ganz tiefe Staatsverschuldung. Naja, Entschuldigung, aber hier wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Der Bundesrechnungshof ist nicht für Unseriosität bekannt. Das ist die Institution, das ist eine Bundesbehörde, die eben das staatliche Finanzgebaren überprüft. Und die haben dieser Tage kundgetan, dass das Defizit im Jahr 2023 nicht etwa bei 45,6 Milliarden lag. Das sind sanfte 1% der Volkseinkommen, sondern bei 192,8 Milliarden. Naja, was steckt dahinter? Im Prinzip, Sie ahnen es schon, in Deutschland gibt es ja Sondertöpfe und leider nicht nur für die Bundeswehr, sondern auch viele andere, die sich auf knapp 800 Milliarden Euro aufaddieren, die aber den Staatsschulden überhaupt nicht auftauchen. Also auf die Idee, eine zusätzliche Verschuldung als Sondervermögen bezeichnen. Also wenn ich eine Marketingfirma wäre, würde ich Herrn Scholz also locker einen Job anbieten. Das macht er wirklich prima. Aber es sind einfach schlichte Schulden, die aber in der Staatsschuldenquote nicht auftauchen. Da wird auch in der EU ordentlich gelogen. Da gibt es auch Sondertöpfe. Für die haften alle EU-Mitglieder anteilig. Und gesetzlich ist festgelegt, dass diese Haftungswerte aber nicht in die Staatsschuldensätze mit eingehen. Also das heißt, die Staatsschulden sind auch hier in Europa deutlich höher als diese 88%. In Deutschland sind sie auch wesentlich höher. Da gibt es noch den weißen Elefanten der ungedeckten Beamtenpensionen und der ab jetzt explodierenden staatlichen Zahlungen in die Rentenkasse, um die mangelhaften Beitragseinnahmen auszugleichen. Also da kommt so viel zusammen, da können Sie bei diversen Universitätsinstituten nachfragen, in Freiburg zum Beispiel, die das schön zusammenrechnen. Also wir haben hier riesige Staatsverschuldung und gehen jetzt in eine Phase einer erhöhten Belastung der Staatsfinanzen rein. Das wird die Zentralbanken wahrscheinlich zwingen, den Zins sehr stark runterzuhalten. Das könnte aber auch zu einem anderen Effekt kommen. Nämlich die spannende Frage, die ja seit Jahrzehnten nie gestellt wurde, ob denn diese Regierungen in Europa und in Amerika wirklich alle unzweifelhafte Schuldner sind. Und da hat ja Liz Truss in England mal vor 2 Jahren das Erlebnis gehabt, dass die Märkte plötzlich daran gezweifelt haben. Und darüber ist ihre Kanzlerschaft zerbrochen, weil die Kapitalmärkte plötzlich eben diese ungedeckten neuen Steuersenkungen nicht mehr wollten. Der Zins schoss nach oben, die Zentralbank musste drastisch eingreifen. Was ich hier zusammenfassend dazu bringen möchte, ist der Punkt, dass es vielleicht sein könnte, dass vermehrt Anleger sich aus Staatsanleihen generell stärker zurückziehen. Der Staat versucht das ja mit diversen Regelwerken zu verhindern. Institutionelle Anleger, Versicherungen, Banken, Pensionskassen, die müssen in erheblichem Maße Staatsanleihen halten. Aber einige müssen das eben nicht. Und dann sieht man eine interessante Kurve, die andeutet, dass es da Ersteres im Gebälk gibt. Und das ist der Vergleich der Rendite von inflationsgeschützten US-Staatsanleihen mit dem Goldpreis. Und seit knapp 20 Jahren war es bis vor 2 Jahren so, dass immer dann, wenn die Rendite von inflationsgeschützten Staatsanleihen fiel, also dieser besondere Inflationsschutz mit Staatsgarantie weniger attraktiv wurde, dass der Goldpreis gestiegen und umgekehrt. Das ist völlig logisch, ökonomisch der Zusammenhang, die Korrelation war auch extrem stark. Bis zum Februar 2022, das war wohl kein Zufall, das war eben der Beginn des Ukraine-Krieges. Da mag manch einem Investor klar geworden sein, dass ja hier auf die Staaten offenbar besondere Belastungen zukommen, weil jetzt eben wohl auch der Westen wieder wird aufrüsten müssen. Und wie das bezahlt werden soll, wenn wir eh schon rekordhohe Staatsschulden haben, wenn wir aufgrund der Demografie hohe Belastungen zu tragen haben, die Energiewende teuer wird, und wir uns auch noch Populismus leisten, der die Wirtschaft deutlich schwächt, wie es eine neue Studie des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel herausgefunden hat, dann kann man schon fragen, wie die Zahlen das eigentlich alles noch bewältigen wollen, wie die Regierungen das alles bewältigen wollen. Und wenn jetzt eine Rezession kommt, dann schießen auf jeden Fall die Staatsschulden wieder hoch. Das war immer so. Früher, als die Staatsschulden noch niedrig waren, in den 70ern, war das nicht so. Aber je höher die Staatsschulden wurden, umso stärker war der Effekt einer Rezession auf die Staatsschulden. Das heißt, es kann sein, dass die Zentralbanken eben hier A, sehr stark gegenhalten müssen und das vielleicht auch tun werden. Und dass B, Investoren sich sagen, also das Papierzeug, diese Schulden, das will ich eigentlich nicht mehr. Und dann eben Gold kaufen, vielleicht sogar Aktien. Man kann das in der Türkei sehen, die dort eben mit den hohen Inflationsraten der letzten Jahre dann die Aktien und Immobilien hochgeschossen sind, und zwar deutlich stärker als die Konsumentenpreisindizes. Wenn die Sparer anfangen, um die Geschichte zu beenden, ihre Sparkonten zu räumen, dann geht's los mit einer Sachwerte-Hoss und möglicherweise auch mit stark steigenden Konsumpreisen. Das zeigen Studien über 57 Hyperinflationen der letzten 150 Jahre. Also diese Risiken sind noch ein Spezialszenario, aber die Wahrscheinlichkeit fängt an, etwas über Null anzusteigen. Deswegen muss man sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und das könnte die Aktienmärkte retten. Es ist zwar, klingt zwar pervers, aber wenn eben Anleger sich aus dem großen Block von Sparguthaben, Girokonten, Staatsanleihen heraus bewegen sollten, dann fällt da für alle anderen was ab, für Gold, für Immobilien und auch für Aktien.
Von daher, also das ist ja ein spannendes Szenario, wenn Sie dann sagen, eigentlich ja, also schlecht jetzt die Situation für die Börsen, das könnte aber dafür sorgen, dass halt die Staatsschulden, also die Rezession steigt. Dadurch müssten die Notenbanken schneller und stärker reagieren, was ja die Börsen in dem Sinne antreibt grundsätzlich erstmal. Das ist ja vielleicht erstmal dann das Szenario so über die nächsten Monate. Und dann sagten sie, wenn aber dieses Vertrauen immer weiter schwindet in den Staat und als Schuldner, dann könnte es eben diese Sachwerte-Hoss geben. Und was für Sachwerte würden dann Ihrer Meinung nach alles steigen? Was wäre dann aus Ihrer Sicht präferiert?
Naja, was man da präferieren muss, ich denke, dass die Leute einfach alles kaufen werden. Also die besondere Brisanz des Themas für Deutschland besteht ja darin, dass in Deutschland die ärmeren 60% der Bevölkerung weder Immobilien haben. Das unterscheidet uns völlig, mit Ausnahme der Schweiz, von den anderen europäischen Ländern oder auch von den USA oder vielen anderen Ländern auf der Welt, wo einfach auch die ärmere Bevölkerungsschicht überwiegend in der eigenen Immobilie lebt. Und die haben auch keine Aktien. Auch das unterscheidet uns massiv von Ländern wie Schweden, Amerika, England, Holland und so weiter. So, und wenn eben so eine Sachwerte auskommt, dann sitzen die Deutschen blank da. Sodass die Wahrscheinlichkeit, dass hier, wo die Leute eben auf sehr, sehr hohen Sparguthaben sitzen, von über 6.000 Milliarden Euro, Sparkonten, Girokonten, in der festsetzliche Anteil der Lebensversicherung und so weiter, wenn das ins Rutschen gerät, dann dürfte die Panik hier groß sein. Und um dann nur mal ein Zahlenbeispiel zu liefern, was da zu erwarten wäre. Also ein Großteil dieser Sparer wird wahrscheinlich eher keine Aktien kaufen. Das haben die bisher nicht gemacht. Trauen die sich auch sonst nicht. Aber man wird sich überlegen, Goldbarren haben wir schon, Krügerrands auch. Also dann muss eine Eigentumswohnung her. Dann werden Leute feststellen, der Umtausch des Sparguthabens oder der Lebensversicherung um Eigentumswohnung geht nicht. Warum nicht? Und in Deutschland werden zwar zurzeit noch ungefähr 200.000 Wohnungen neu gebaut. Wenn jede davon 500.000 Euro kostet, dann sind das 100 Milliarden, die man da neu anlegen könnte. Aber bezogen auf die 6.000 Milliarden ist es gerade mal ein 60stel. Das heißt, zu konstanten Preisen können nur ein 60stel der deutschen Sparer jährlich ihre Sparguthaben umtauschen. Also die Schlange wäre sehr lang und es würde sich lange dauern. Also von daher, das zeigt schon, wenn da eine Panik entsteht, dann kann es mit den Sachwerten generell, gerade in Deutschland, zu kräftigen Käufen kommen. Und aber in anderen Ländern ist das Problem abgeschwächt eben auch so, dass in Amerika ist der Anteil der Eigentümer jetzt nur noch bei knapp über 60%. Dann nimmt der Anteil derer auch zu, die eben realwirtschaftlich nicht mehr viel zu bieten haben. Immerhin haben die USA ihrer Bevölkerung eine aktienbasierte Altersvorsorge schon seit Jahrzehnten verpasst, was ja bei uns auch versäumt worden ist. Jetzt macht man da erst einen richtigen Schritt. Also von daher, diese Themen sind leider gerade für Deutschland von einer gewissen Relevanz. Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir erwarten, dass das morgen losgeht oder auch in 5 Jahren, das wissen wir nicht. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas kommt, nimmt zu. Ich glaube auch, dass Zentralbanken über sowas durchaus hier und da nachdenken. Und von daher vermute ich, dass die eben relativ stark reagieren werden. Vielleicht um den Fehler, den sie 2021 gemacht haben, jetzt nicht erneut zu machen. Dagegen spricht allerdings, dass sie, wie gesagt, bisher jedes Mal gewartet haben, bis die Rezession da ist. Und das wäre dann wahrscheinlich reichlich spät. Denn bis Zinssenkungen wirken, vergehen 1 Jahr, 1,5, 2, das hilft dann erstmal gar nichts. im Blick auf die Aktienmärkte berechnet haben, ist dann eben Folgendes. Wenn in den USA oder für Deutschland wie das Gleiche eine Rezession beginnt, sind Aktienkurse immer erstmal gefallen. Und zwar egal, ob die Aktienmärkte billig waren, wie Anfang der 80er Jahre oder auch später, immer erstmal gefallen. Wenn die Aktienmärkte billig waren, sind sie relativ wenig gefallen, einstellige Prozentsätze. Wenn die Aktienmärkte allerdings sehr hoch bewertet waren, sind sie sehr stark gefallen, 40-50%. Und das kann man langfristig anhand der Dividendenrendite ganz einfach messen. Daher ist der amerikanische Markt nach diesem Modell leider im Gefahrenbereich deutlicher Kursverluste. Ich hoffe, dass die Zentralbank das weiß und deswegen auch sehr schnell und sehr stark aufs Gaspedal da drücken wird. Aber sicher sein kann man sich da nicht, denn bisher haben die auch bei vielem erstaunlich lange gewartet.
Bei diesem Szenario, Herr Panse, was raten Sie denn dann aktuell Ihren Kunden? Wie gehen Ihre Kunden jetzt mit der aktuellen Situation um?
Naja, wir haben zuletzt am 29. Juli nochmal an die Kunden einen Kapitalmarktausblick geschickt, also direkt vor Beginn der Kursverluste. Jetzt, das war jetzt reiner Zufall. Und da diese Thematik nochmal genauso, wie ich das eben erzählt habe, auch beschrieben. Wir haben in den letzten Monaten die Aktienquoten mehrfach deutlich abgesenkt, sind inzwischen deutlich untergewichtet, sind vor allen Dingen deutlich untergewichtet in dem KI-Thema, haben im Schnitt bei den Kunden deutlich mehr Gold als Anleihen. Also das, wir haben uns darauf vorbereitet und haben im Aktienbereich dann auch einen starken Fokus auf defensive Sektoren wie Gesundheit und Basiskonsum gelegt, die ja in den letzten Tagen auch gezeigt haben, dass sie dann deutlich weniger verlieren und die erstaunlicherweise eben bisher auch überhaupt nicht überbewertet waren, sondern eine völlig normale Bewertung, wie sie in den letzten 30 Jahren üblich war, hatten. Entsprechend sind auch da die Ertragserwartungen eben nicht bei minus 1 wie auf dem US-Aktienmarkt, sondern bei plus 8, plus 9, wie auch am deutschen Aktienmarkt oder am europäischen. Also von daher ist da die Nervosität nicht groß. Im Gegenteil, die wenigen Anfragen, die jetzt bisher zu mir vorgedrungen sind, die drehten sich schon um die Frage, vor allen Dingen am Montag, ob man nun gleich wieder kaufen soll. Da haben wir gesagt, nee, jetzt lass uns mal ein bisschen abwarten. Da gibt es zu viele Probleme, wie ich es angesprochen habe. Deswegen, das könnte noch ein bisschen billiger werden. Aber das nächste Thema wird sicherlich sein, dass wir die Aktienquoten eher wieder erhöhen. Genug Kriegskasse dafür haben wir aufgebaut.
Dann zwei kurze Anschlussfragen. Genau, wie viel Cash sollte man denn jetzt so auf der Seite haben, also in Prozent seines Portfolios? Und wann ist denn dann ein guter Zeitpunkt, um eben wieder aufzustocken?
Also die Cashquote und diese Strukturfragen, das ist immer eine sehr individuelle Geschichte. Aber wer beispielsweise viel Gold hat, der braucht entsprechend weniger Cash. Wer viele defensive Aktien hat, der braucht auch nicht so viel, weil der kann dann vielleicht seine defensiven Aktien mit geringen Verlusten verkaufen, um dann sehr viel billiger gewordene ganze Aktienindizes wieder einzukaufen. Das ist alles ja ein bisschen individuell. Aber man sollte momentan eben durchaus in der Aktienquote wenn die Aktienquote bei 60% ist, dann sollte man eine Aktienquote haben, die 10% tiefer liegt. Wenn sie noch höher ist, sollte man noch ein bisschen, also bei 80% sollte man eher 13%, 14%, 15% weniger Aktien haben. Wer wenig Aktien hat, der braucht auch nur 3% oder 4% weniger Aktien. Also das ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Und wann der Zeitpunkt ist, also A, völlig unmöglich, das fair zu sagen, aber es hängt immer von, es gibt auch kein Kursniveau, das man angeben kann, weil es hängt immer von einen Gesamtdatenkranz ab und die beiden entscheidenden Daten sind eigentlich eben so A, wie weit gehen die Kurse noch runter und B, was machen die Zentralbanken? Also sprich, wenn der Zins sehr schnell, sehr stark sinkt, dann würden vielleicht auch schon 5 oder 10% weitere Kursrückgänge genügen, um uns hier und da mal wieder genauer hinschauen zu lassen, ob man dann nicht mal wieder einsteigen kann. Natürlich guckt man dann auch nach, was ist denn da nun wirklich besonders stark gefallen? Was wird von sinkenden Zinsen besonders profitieren, was der Markt noch bisher vielleicht nicht gespielt hat. Also das sind dann weitere Fragen, über die wir dann in ein paar Monaten vielleicht mal sprechen können. Aber im Moment würde ich sagen, also bevor nicht die Zinssenkung losgeht und Zentralbanken eben klar sagen, dass sie jetzt viel machen werden, das wird wahrscheinlich im Aktienmarkt, und das ist auch immer so, nochmal die Kurse hochhalten, weil die Leute dann immer glauben, ja, jetzt kommt die Zinssenkung und damit ist die Rezession vom Tisch. Aber so ist es eben nicht, weil wie gesagt, die Zinssenkung kommt dann, wenn die Rezession da ist, was möglicherweise gerade der Fall ist. Und dann sind die Anleger zunächst mal von der Rezession überrascht. Dann plötzlich sehen sie überall, dass die Firmengewinne sinken, dass die Analysten auch fallende Firmengewinne erwarten. Und deswegen fallen eben in der ersten Phase der Rezession die Aktienkurse immer, und zwar überall und in jeder Rezession, und das seit 70 Jahren. Warum sollte es diesmal anders sein? Dafür sind diese paar Prozent Kursrückgang jetzt eben noch nicht genug. Also von daher, da muss irgendwas passieren. dann müssen die Zinssenkungen angefangen haben und die Kurse ein bisschen gefallen sein. Und dann fängt man an nachzukippen, was denn vielleicht jetzt mal attraktiv werden könnte.
Und ein anderes Thema, was da aber natürlich reinspielt, und Sie hatten es, Herr Panse, eben auch schon angesprochen, die US-Wahlen, die dann im November stattfinden, weil die USA sind natürlich mit der Volkswirtschaft oder auch am Aktienmarkt einfach bestimmend. Was erwarten Sie für die US-Wahl? Wer hat da im Moment die Nase vorn und worauf muss man sich wirtschaftlich und natürlich an der Börse dann einstellen?
Also als Politprognostiker tauge ich relativ wenig. Ich habe 3 Tage vor Putins Einmarsch in die Ukraine gesagt, das wird er nicht tun, weil das für Russland ein großer Fehler wäre. Na, er hat es getan, wie die Geschichte weitergeht, wissen wir ja. Ob das jetzt für Russland wirklich der Hauptgewinn war, das sei mal dahingestellt. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass über 40% der Amerikaner sich Trump als Präsident überhaupt vorstellen können. Das liegt auch völlig außerhalb meines Weltbildes und deswegen kann ich dazu wenig sagen. Bin dafür nur intellektuell fasziniert. Aber immerhin ist es ja so, dass die Amerikaner jetzt offenbar auch entdecken, dass mit Kamala Harris da doch eine echte Alternative auf dem Wahlzettel stehen dürfte. Und momentan scheinen Trumps Chancen ja etwas zurückzugehen und er scheint ja auch nicht sehr geschickt mit der Situation umzugehen. Also jetzt neuerdings, was ich gerade eben noch gelesen habe, dass er jetzt eben verlangt, dass oder sich erhofft, dass Biden demnächst putscht und dann doch wieder Präsident werden will. Naja, vielleicht könnte er gegen Biden gewinnen, aber gegen Frau Harris, das sieht offenbar schwieriger aus. Zudem habe ich auch nie so ganz verstanden, warum man erneut gedacht hat, dass wenn Trump kommt, die Börsen dann wieder kräftig steigen, weil das Trump'sche Programm, das beinhaltet eine Reihe von realwirtschaftlich negativen Faktoren. Fangen wir bei dem einfachsten an. Zölle. Zölle verteuern alle Waren in Amerika. Er will ja generell Zölle einführen von 10% auf chinesische Waren von 60%. Kann auch sein, dass es nicht mehr ganz aktuell ist, da gucke ich auch nicht so genau hin. Aber jedenfalls, Zollerhöhung ist per se immer schlecht und zwar gerade auch für den, der die Zölle erhebt. Das ist hier in den USA nicht anders. Und von daher ist das schon mal für den amerikanischen Fall. Für die kleineren Leute, die Trump-Wähler, ist es aber eine schlechte Idee, weil es die Waren verteuert, die Kaufkraft verringert. Dann wird es eben Gegenmaßnahmen geben von den Ländern, die eben mit den Zöllen getroffen werden, was die amerikanischen Exporte auch dämpft. Der Effekt wird also auch negativ sein für die US-Wirtschaft. Also der Gesamteffekt ist mit Sicherheit nicht positiv. Und dann kommt die Idee, die Migration stark einzuschränken oder, was habe ich da mal gelesen, irgendwie auch 10 Millionen Illegale da rauszuschmeißen. Ja, kann man machen. Nur dann wird die Lohnentwicklung sich sehr negativ entwickeln. Und in Amerika sind ja die Migranten alle Leute, die erstmal nicht damit rechnen können, dass sie große soziale Unterstützung bekommen. So, wer dahin geht, der will dann auch arbeiten, findet auch einen Job. Ja, und die fehlen dann eben alle. Und die bauen auch Häuser und kaufen auch im Walmart ein. Also das fehlt dann auch der Wirtschaft. Also das ist auch einfach als Idee eine sehr, sehr fragwürdige Geschichte. Und wenn dann noch die Idee käme, naja, aber Trump wird ja die Steuern senken für die Unternehmen. Ja, gut, tolle Idee. Nur die Amerikaner haben eine merkwürdige Entwicklung in den letzten Jahrzehnten genommen, die historisch gesehen sehr fragwürdig ist. Und zwar bis 1982 sind in Amerika die Spitzensteuersätze und auch die Unternehmenssteuern ganz parallel zu der Staatsverschuldung gewachsen oder auch geschrumpft. Ging die Staatsverschuldung stark hoch, wie im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten, dann hat man die Spitzensteuern stark angehoben. Ging die Staatsverschuldung nach diesen Kriegen wieder runter, hat man die auch wieder deutlich gesenkt. Bis 1982. Seitdem gehen die Staatsschulden wieder dramatisch nach oben, von rund 35% auf inzwischen 123%. Und die Spitzensteuersätze sind weiter abgesenkt worden. Die Unternehmenssteuersätze auch. Die Unternehmen haben 1945, als die Amerikaner zum ersten Mal fast so verschuldet waren wie heute, etwa 7% des Volkseinkommens an Steuern abgeführt. Damit konnte der Staat sich gut behaupten und seine Schulden auch wieder zurückführen. Heute tragen die US-Unternehmen 1% des Volkseinkommens an Steuern bei. Und die besonders wenig Steuern zahlen, sind die berühmten Tech-Giganten, die ja das Geld nur so anhäufen. Also wie lange eine in finanziellem Stress befindliche US-Regierung noch vernünftigerweise die Unternehmenssteuern weiter absenken kann, um die Wirtschaft zu stimulieren, das ist auch deswegen eine blödsinnige Idee, weil die Firmen nutzen das nicht für mehr Investitionen. Da gibt es zahlreiche Studien drüber. Die Investitionen sind nicht gestiegen, nachdem Trump die Steuern gesenkt hat. Sondern es wird für Aktienrückkäufe, für mehr Boni, für Dividenden verwendet und landet eben bei der Schicht der sehr gut Verdienenden, die aber eine geringe Konsumquote haben. Und entsprechend, wenn die jetzt ein bisschen weniger Geld haben, dann werden die genauso viel konsumieren wie vorher. Aber wenn man die Steuern senkt und gleichzeitig die Sozialausgaben reduziert, das geht zu 100% vom Volkseinkommen runter, weil die Leute in der unteren Einkommensschicht, wenn denen die Gelder gekürzt werden, werden die auch exakt genauso viel weniger ausgeben können. Und von daher ist das alles so, dass es nicht danach aussieht, dass die Wirtschaft davon gestärkt würde. Entscheidend ist aber der Punkt, dass die Trumpschen Maßnahmen die Inflation wieder nach oben treiben. Habe ich eben Zölle, dann verteuern sich die Waren, bringt Inflation. Habe ich die Migranten alle rausgeworfen, dann habe ich stärkere Lohnsteigerung, erhöht die Inflation. So, wenn dann die Zentralbank deswegen sogar die Zinsen erhöhen würde, dann wird die Rezessionsgefahr noch erhöht. Also das ist alles unlogisch, das passt hinten und vorne nicht und ist Quatsch. Also von daher, man kann nur beten, dass Trump nicht ans Ruder kommt. Das wäre nicht der große Gewinn, denn zumal die Schulden seit Trumps erstem Anstieg schon sehr stark gestiegen sind und jetzt nochmal da drauf zu hauen, wird die Bonitätsdiskussion weiter anheizen. Und von daher glaube ich nicht, dass Trump positiv wäre. Also im Ergebnis wünschen wir uns mal, dass Frau Harris drankommt. Das wäre wahrscheinlich weitaus besser, abgesehen davon, dass es auch geopolitisch vorteilhaft wäre. Aber ich hoffe das, aber wie gesagt, meine intellektuellen Fähigkeiten, das richtig zu prognostizieren, sind leider ausgesprochen beschränkt.
Werfen wir dann dafür noch einen Blick nach Deutschland, denn wir haben ja vor unserer eigenen Haustür auch einige Probleme, um die wir uns kümmern sollten. Auch jetzt, gerade heute, hat Scholz zum Beispiel Lindner nochmal angegriffen wegen dem Haushaltsentwurf, wegen dem Haushalt. Wir diskutieren auch immer über Steuern, obwohl ich jetzt sagen würde, in Deutschland ist die Steuerlast ja eher schon etwas höher. Wie bewerten Sie aktuell halt die Lage in Deutschland, Herr Panse, wirtschaftlich?
Na ja, gut, die Daten sind ja so, dass wir in den letzten 9 Quartalen eigentlich um die Nulllinie herumgewackelt sind. Da gab es 1 Quartal mit Nullwachstum, 4 Quartale mit leichtem Aufwärtstrend und 4 Quartale mit leichtem Abwärtstrend. Also das ist momentan die Rezession nicht weit weg. Und sollte also irgendwie in China und USA weiter runtergehen, dann sind wir auch sehr schnell erneut in einer gewissen Rezession drin, was aber keinen überraschen würde. Die starken Entlassungen, die wir neuerdings eben hören von größeren Firmen, deuten eher in die Richtung, dass die Rezession tatsächlich auch hier ein Thema werden dürfte. Ob da am Aktienmarkt dann so viel passiert, muss man abwarten. Ein bisschen was wird passieren. Das ist auch bei uns üblich, dass bei Beginn der Rezession die Kurse erstmal fallen und erst dann, wenn die Zinssenkungen eben kommen, sich wieder stabilisieren. Nur, wenn man sich das mal anschaut, in Amerika sind die Ertragserwartungen auf dem Aktienmarkt bei -1%. Wir können auch die Dividendenrendite nehmen, die in Amerika eben bei 1% ist. Und die Verzinsung auf langlaufende Staatsanleihen ist bei 4. Also da haben wir noch einen deutlichen Renditevorteil von Staatsanleihen. Das ist in Deutschland natürlich völlig anders. Die Ertragserwartung nach dem Prognosemodell ist bei 8%. Die Verzinsung auf Rente ist bei 2,5%. Aber die Dividendenrendite ist bei 3 und höher. Und von daher sind Aktien schon jetzt interessanter. Und wenn bei uns der Zins wieder in Richtung 1% sinkt, was auch in Amerika durchaus passieren könnte, wegen der genannten Zusammenhänge, dann sind Aktien hier wieder sehr schnell verdammt attraktiv. Und bei Amerika dauert das länger, bis die Aktien dann wirklich attraktiv sind. Also von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die ja bei Aktien nach wie vor nicht überinvestierten Deutschen dann auch aus Renditegründen bei erneut sinkenden Sparzinsen und Staatsanleihenzinsen dann vermehrt bei Aktien zugreifen. Viele Aktien haben die ja noch gar nicht. Und von daher würde ich mal vermuten, dass hier am Aktienmarkt das nicht so ein großes Problem ist. Ich meine, das entscheidende Problem, das ist völlig klar. Sie haben es ja auch mit Ihrem Statement schon angesprochen. Eine Regierung, für die alles toll läuft, alles prima ist, laut Herrn Scholz, vor ein paar Tagen haben wir ja in Deutschland einen Boom, oder der steht kurz bevor. Naja, gut, also ich kann den jetzt nicht erkennen, aber Scholz hat natürlich auch viel bessere Informationsmöglichkeiten. Aber eine Regierung, die eben einfach das Bürokratiethema laufen lässt, und das ist wirklich für viele Firmen ein Grund, die Aktivitäten einzuschränken oder das Land zu verlassen, ist ja auch vollkommen sinnlos. Also jetzt fragt man sich wirklich, was so gemacht wird. Um da ein Beispiel zu nennen, ich weiß nicht, ob die Zahlen genau stimmen, aber habe ich mal gelesen, 1990 brauchte man für den Bau eines Wohnhauses 5.000 Gesetze, Regeln und so weiter, die man beachten musste. Heute sollen es über 20.000 sein. Das entspricht dem, was Projektentwickler mir erzählen, was einfach heute für ein Wahnsinn betrieben wird mit Gutachtern, die man bringen muss. Und bei 10 gleichen Häusern in einer Straße, da muss für jedes Einzelhaus ein Gutachten beigebracht werden. So, also diesen Quatsch einfach abzuschalten, das schaffen die ja nicht. oder nur äußerst limitiert ist, glaube ich, als Problem noch gar nicht so angekommen. Und dann haben wir in der Tat das Thema der Unternehmenssteuern. Die sind ziemlich hoch, überdurchschnittlich, also deutlich überdurchschnittlich im weltweiten Vergleich, in Amerika deutlich unterdurchschnittlich sind. Und da kann man schon was machen, indem man zum Beispiel eben thesaurierte Gewinne weniger besteuert, indem man großzügigere Abschreibungsregeln schafft für Kauf von Maschinen und Anlagen. Das bringt schon konjunkturell einiges und dem Staat kostet es langfristig nicht viel, weil es sind ja nur aufgeschobene Steuerzahlungen, diese Abschreibungsbegünstigung. Also da kann sehr viel gemacht werden. Naja, dann haben wir die wirklich faszinierende Merkwürdigkeit, dass wir Deutschen tatsächlich auch noch im Sozialstaat, der ja schon seit Jahrzehnten gut ausgebaut ist, dann immer noch eins draufsetzen müssen. Also bei so Themen wie der Facharbeiterrente, da werde ich einfach fuchtig, weil, also wir haben folgendes Problem. Ich glaube, es gibt nur in Deutschland die Situation, dass die Niedrigverdiener einen Grenzsteuersatz von etlichen Einkommensbereichen von über 100% haben. Das muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das liegt aber daran, dass eben mit wachsendem Einkommen für jemanden, der eben vielleicht eine alleinerziehende Mutter mit Halbtagsjob 15.000, 20.000 Euro verdient, wenn die jetzt wieder auf Vollzeit umwechseln will, dann fallen lauter Sozialleistungen weg und die Besteuerung des Unternehmens, des Einkommens setzt ein. Also der Anreiz, eine Arbeit aufzunehmen, ist unter Null für diese Einkommensgruppen. Das erzeugt natürlich Fachkräftemangel. Dass eine Regierung hat angesichts der Fülle von Sozialleistungen, da habe ich dieser Tage gelesen, dass die berühmte alleinerziehende Mutter pro Monat 15 verschiedene Sozialleistungen bei 12 verschiedenen Behörden beantragen kann oder muss. Da muss man schon echt clever sein, um das hinzukriegen. Aber die Regierung hat also keine Ahnung mehr, wer kriegt wie viel Sozialleistungen, wofür und warum und macht das überhaupt alles Sinn. So, wenn man da mal reinhaut, das würde enorm viel bringen, weil der Anreiz zur Arbeitsaufnahme würde dadurch drastisch verbessert werden. Und die Kosten des Sozialstaates könnte man erheblich runtersetzen, weil viele soziale Maßnahmen, wie etwa die Mütterrente oder die Facharbeiterrente, erreichen ja gar nicht die Bedürftigen. Die wenig verdienen, die kriegen keine Mütterrente, wenig Rente haben. Und die Facharbeiterrente kriegen die Fliesenleger und Dachdecker auch nicht. Das kriegen die Facharbeiter vom Daimler, die eben hier 45 Beitragsjahre in einer belüfteten, beheizten und beleuchteten Fabrik abgeleistet haben. Der Dachdecker holt das nicht durch. Und wie man solche Gesetze überhaupt erfinden kann, jetzt fehlen der deutschen Wirtschaft wegen der Facharbeiterrente jedes Jahr 100.000 von Arbeitskräften, die dringend gebraucht würden, die auch keine Steuern mehr zahlen oder wenig Steuern zahlen, keine Rentenbeiträge mehr zahlen, die jetzt Rente kassieren, statt zu arbeiten. Ein ökonomischer Wahnsinn, der einfach krank ist. Und sollte mal die Regierungen nicht an diesen Müll rangehen, die Mütterrente genauso, die arme Mütter nicht kriegen, was sie vielleicht wissen oder auch nicht. Aber ich bin immer wieder fasziniert, dass wirklich keiner weiß, dass die Mütterrente nur an Wohlhabende oder mit guter Rendite, Witwenrente oder sonstige Rente ausgestattet sind oder Vermögen haben. Die kriegen das, die anderen eben nicht. Und da frage ich mich, was soll das? Warum haben wir Sozialleistungen, die nicht an die Bedürftigen gehen? Und solange die Regierung das überhaupt nicht auf dem Schirm hat, ich meine, das Bürgergeld mit der Zielsetzung, aber wir wollen gar nicht nachgucken als Staat, ob der Begünstigte das jetzt braucht oder nicht. Das sei uns ganz wichtig. Das ist völlig verkehrt. Nein, Sozialleistungen haben an Bedürftige zu gehen, die wirklich Geld brauchen. Da sollte der Staat auch ein bisschen prüfen. So, und wenn wir das nicht machen, dann werden wir Probleme haben mit Arbeitskräfteverfügbarkeit, mit enormen Belastungen für die Staatshaushalte. Und das sind alles Themen, die einfach nicht angepackt werden. Jetzt haben sie da mal eine neue Idee. Das ist vielleicht ganz gut, da mit dem Aktiensparen. Das soll ja wirklich ein bisschen mehr so ein Aktienkonto geben. Seit Jahrzehnten zum ersten Mal was Vernünftiges in dem Bereich. Aber das geht alles sehr langsam, sehr zäh und mit wenig strategischem Gesamtblick.
Herr Panse, dann so langsam zum Ende des Interviews. Lassen Sie uns, wir haben ja einen weiten Bogen geschlagen, die Themen nochmal so kurz zusammenfassen und versuchen, ein Fazit zu ziehen. Bleiben wir kurz dann bei dem Thema Deutschland. Also Sie haben gesagt, Deutschen müssen aufpassen, dass sie halt nicht zu viel in dem Sinne Vermögen verlieren oder Vermögen auf der Straße lassen, weil halt nicht angelegt wird. Die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist ja angespannt und was die Politik da macht, verstehen viele Menschen nicht. Vielleicht ganz kurz ein Fazit so zum Themenkomplex Deutschland.
Ja, also wie gesagt, solange die Regierung nicht den Hauptfokus darauf legt, wie die Produktivkräfte, wie die Leistungsfähigkeit der Bürger, das wäre das Thema Bildung, Leistungsfähigkeit der Unternehmen, das wäre eben verbesserte, weniger Bürokratie, verbesserte Abschreibungsbedingungen, günstige Unternehmenssteuern, zumindest mal für nicht ausgeschüttete Gewinne, solange die Regierung all diese Themen nicht anpackt, dazu eben ein Sozialsystem, das für viele Menschen, gerade in der unteren Einkommensgruppe, die Arbeitsaufnahme geradezu prohibitiv bestraft. Solange diese Themen nicht angepackt werden, weiß ich nicht, wie es hier so großartig vorwärts gehen soll. Dann nehmen Sie auch ein anderes kleines Beispiel noch. Ich habe nie verstanden, dass man in Berlin, wo ja die Wohnungsnot besonders groß ist, nicht einfach das dem Staat gehörende, der Stadt Berlin gehörende Gelände Tempelhofer Feld, ein Riesenareal in der Stadt, mit Sozialwohnungen bebaut. Das kann selbst der Berliner Senat nicht vergeigen. Weil wenn ich in der Berlin Wohnung baue ohne Grundstückskosten, dann werden die 6-7 Euro für Sozialwohnung an Miete schon ausreichen, um die Baukosten etwa abzudecken. Und Berlin kann sich ja auch besser refinanzieren als jeder Private, der das macht. Aber nein, da wird diskutiert, ob man da vielleicht Cannabis anbaut. Ne? So, und solange die Politik einfach die realen Probleme völlig ignoriert, wahrscheinlich gar nicht versteht, sich auch nicht, dass sich da strukturell allzu viel bessert.
Ich weiß jetzt zwar gar nicht, warum Sie Wohnungen besser als Cannabis finden, aber lassen wir das dann einfach mal so stehen an dieser Stelle.
Sie haben natürlich recht. Also wenn man viel Cannabis geraucht hat, merkt man vielleicht nicht, dass man unter der Brücke schläft und nicht in der Wohnung.
Ja, vielleicht auf diese Art und Weise. Sie haben auch das Thema Geld angesprochen, Geld und Wohlstand, was ja auch immer ein Thema ist. Was befürchten Sie da? Weil das Bild, was Sie gerade am Anfang gemalt haben, erstmal für die wirtschaftliche Lage, weil zum Thema Aktien kommen wir gleich nochmal ganz kurz, für die Rezession, die Sie angesprochen haben, die wirtschaftliche Lage, die ausufernde Staatsverschuldung, das hörte sich ja wirklich nicht so gut an. Also was sollte ich jetzt mit meinem Geld machen? Wie stelle ich mich da gut auf?
Naja, strategisch ist es wirklich so, dass man eben den Sachwerteanteil relativ hoch halten muss. Es gab 1985 in der Wirtschaftswoche einen wunderschönen kleinen Artikel mit der Überschrift Lang lebe die Staatsschuldenkrise. Und da wurde schön beschrieben, wie durch eine aufgeblähte Staatsverschuldung die Zinsen immer weiter runtergedrückt werden müssen und damit die Sachwerte eben nach oben gehen werden. 1985 war das eine prima Prognose, wenn Sie sich die Immobilienpreise, Aktienkurs von damals anschauen. Diese Story ist noch längst nicht zu Ende. Und von daher ist jeder Anleger, auch der, der wenig hat, gut beraten, dass er den überwiegenden Teil seines Vermögens nicht auf dem Sparkonto hat, sondern sich ein paar Krügerrand kauft oder am besten, besser sind natürlich da die Xetra-Gold-Geschichten, weil man da keinerlei, niemals Geldwäscheprobleme bekommen kann, es kann aber auch nicht geklaut werden. Dann würde ich auf jeden Fall 2-3 Aktien-ETFs, einen weltweiten, einen europäischen kaufen, damit die US-Quote nicht allzu hoch wird. Und diese Sachen einfach bei 50%, 60%, 70% des gesamtliquiden Vermögens belassen, wenn dann eben wegen Aktiencrash mal der Aktienteil ein bisschen schrumpft, einfach nachkaufen. Da gab es ein schönes Detail noch, das muss ich jetzt noch loswerden, als der norwegische Staatsfonds im Jahr 2022 zweistellige Verluste gemacht hat, muss wohl Sarah Wagenknecht in diversen Talkshows aufgetaucht sein und die haben da die Altersvorsorge der Norweger verzockt, was für eine. Die Norweger, habe ich von einem Norweger erfahren, die haben es überhaupt nicht verstanden. Wir haben gesagt, was für ein Blödsinn, jetzt sind die Aktienkurse gefallen und der Staatsfonds wird jetzt billig Aktien nachkaufen, was er auch genau gemacht hat. Das ist doch prima für unsere Rente, wenn wir jetzt mal weltweit Aktien billig bekommen. Also von daher sollte man es machen, wie der norwegische Staatsfonds auch, 70% Aktien oder noch mehr und das als Grundmarschrichtung. Im Moment vielleicht ein bisschen weniger, aber wenn es billiger wird, dann durchaus eben zukaufen. Und wenn es dann deutlich über die Quoten hinausgeht und die Bewertungen auch hoch sind, dann auch mal ein bisschen was abgeben. Und wer sich das leisten kann, im Moment natürlich schwierig für die, die nicht ganz so viel verdienen mit dem Wohnungskauf, aber im Prinzip sind normale Durchschnittswohnungen in Deutschland auch eher billig als teuer. Und das ist als Basisinvestment auch keine schlechte Sache. Aber auf lange Sicht würde ich auf jeden Fall mal dafür sorgen, dass im liquiden Vermögen der Aktienanteil größer wird bei denen, die keine Aktien haben, jetzt nicht maximal. Und dass man einfach grundsätzlich sich nach einem ganz einfachen Modell richtet. Nicht jeder ist daran interessiert, irgendwie komplexe Aktienprognosenmodelle sich anzuschauen. Aber wenn die Stimmung zu Aktien euphorisch ist, fahren Sie Quoten ein wenig runter. Kann nichts schaden. Und wenn die Stimmung depressiv ist, alle sagen, das ist fürchterlich hoffnungslos, dann muss man die Aktienquoten raufnehmen. Und das gilt auch im Moment bei all dieser Hoffnungslosigkeit. Diese Probleme der Staatsfinanzen werden ja nur bedeuten, dass die Zentralbanken eben mehr unterstützen müssen, dass die noch mehr Geld drucken werden in der nächsten Krise. Und was dann mit den Aktien passiert, haben wir bei Corona gesehen. Da wurde Geld gedruckt, die Probleme waren nicht gelöst. Der Aktienmarkt ging von 8.400 auf fast 16.000 innerhalb von kürzester Zeit. Also von daher, nein, da muss man keine Angst haben. Man muss ja nur Angst vorhaben, wenn man eben sein Geld auf dem Sparkonto hat. Das ist langfristig mit Abstand die riskanteste Anlageform, wie die Staatsanleihen. Das zeigen auch unsere langfristigen Untersuchungen, das war auch in früheren Zeiten hoher Belastung der Staatsfinanzen immer so. Also deswegen Gold, Immobilien, Aktien. Und auch jetzt durchaus gewisse Anteile im Vermögen, wenn es noch billiger wird, noch ein bisschen mehr bei der Aktienseite. Bei Immobilien, glaube ich, wird es nachher billiger werden, weil der sinkende Zins, der wird die Immobilien jetzt eher stützen. Und Gold wird auch von diesen sinkenden Zinsen eher profitieren, wird auch schon kaum billiger werden. Und damit kommt der normale Sparer über die jetzige blockigen Zeiten ganz gut durch. Und irgendwo ganz hinten am Horizont steht dann eben auch, dass irgendwann die Panikkäufe kommen werden. Aber das kann noch 10, 20 Jahre dauern. Aber darauf kann man sich vorbereiten und sein Vermögen eben entsprechend weg von festverzinslichen Anlageformen mehr in Richtung ETFs, Immobilien und Xetra Gold wenden. Einzelaktien eher nicht. Das ist für den normalen Privatanleger einfach Ziel. Kompliziert, zu gefährlich. Beim ETF gibt es kein Gesamtpleiterisiko. Von daher sind die viel besser geeignet, um Krisenzeiten auch durchzuhalten.
Als allerletzte Frage, Herr Panse, mit der Bitte um kurze Antwort. Sie haben gesagt, die KI-Blase ist geplatzt. Es könnte jetzt ein Crash wie im Jahr 2000 kommen. Haben das dann leicht relativiert mit den Märkten und den Branchen. Was wird jetzt Ihrer Meinung nach an der Börse passieren?
Oder zunächst mal müssen die Anleger aufwachen. Sie werden bemerken, dass die Realwirtschaft nicht so gut dasteht, wie das aussah. Und es sah deswegen relativ gut aus in Amerika, vor allen Dingen, weil dort der Staat eben riesige Schuldenmassen aufgenommen und in die Wirtschaft reingepumpt hat. Und das wird eben bald zu Ende gehen. Auch dieses Jahr werden die wieder über 7% Schulden machen. Wie gesagt, die Europäer irgendwas um 3 bis 4. Das Thema des Aufwachens, was die Stärke der Privatwirtschaft angeht, das steht, glaube ich, noch oder fängt gerade an. Da wird man also sehen, die ist deutlich schwächer, als das viele so denken. Und dann steht allerdings auch an, dass die Zinssenkungen wohl auch stärker kommen werden, als alle so denken. Und da muss man dann eben nicht allzu lange warten mit dem Nachkauf, weil sinkende Zinsen werden in allen Märkten, die nicht überbewertet sind, wie eben Japan, wie Europa, auch andere asiatische Länder wie Südkorea oder Neuseeland, Australien, Kanada, USA, das sei eben nicht, aber alle anderen sind eben relativ nicht überbewertet und bei sinkenden Zinsen sehr schnell wieder sehr billig. Und bei USA würde ich eben zum Beispiel einen simplen Schritt machen, den wir bei den Kunden auch gemacht haben, einen Teil der US-Aktien einfach getauscht in den Equal Weight ETF. Da haben wir eben die 7 Superaktien, nicht 30% Anteil, sondern nur 1,4. Weil wenn ein ETF 500 Aktien zu gleichen Anteilen haben muss, hat jede Aktie 0,2%. Mal 7 macht das dann eben 1,4. Damit kann ich leben. Das ist kein Problem.
Ganz herzlichen Dank, Herr Panse, für die Einschätzung zu den aktuellen Märkten, zur wirtschaftlichen Einschätzung. War sehr interessant, haben wir sehr viele Themen abgedeckt. Ganz herzlichen Dank für das Interview.
Ja, ich danke Ihnen. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Gerne, bis zum nächsten Mal. Und so bleibt mir am Ende wie immer nur zu sagen, und heute passt es mal so, bleibt investiert.